Wenn ich in den vergangenen Monaten jemandem davon erzählt habe, wovon dieses Buch handelt, haben mich die meisten fragend angeschaut. Parentifizierung? Hä? So startet Jana Hauschilds Buch Das ewig hilfreiche Kind. Und wir sorgen mit ihr heute dafür, dass ihr ab sofort wisst, was dahinter steckt. Denn, so schreibt die Psychologin weiter, sobald ich dann erklärte, was es damit auf sich hat, konnte mir fast jede Person eine Geschichte dazu erzählen. Die Kurzfassung? Kinder werden zu Eltern gemacht und das schadet ihnen. Vielleicht hast du das als Kind ja sogar selbst erlebt. Mit ihrem Buch möchte Jana den heute erwachsenen, ewig hilfreichen Kindern Mut machen und ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind mit dem, was sie erlebt haben. Und sie macht gleichzeitig auf ein noch wenig erforschtes, aber weit verbreitetes Phänomen aufmerksam. Darauf, dass, Zitat, jeden Tag unzählige Kinder in viel zu große Schuhe steigen und Gefahr laufen, daran kaputt zu gehen. Ein wichtiges Thema. Ich freue mich sehr, dass Jana heute da ist.
Hallo und herzlich willkommen zum Mama-für-Sorge-Podcast, der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hier sprechen wir mit unseren Gästen über die schönen, aber auch über die schwierigen Aspekte des Mama-Seins, ganz ohne Tabus. Wir, das sind Michelle, Mama, Psychologin, Autorin und fachliche Leitung bei den Frühen Hilfen in Tirol. Und Katharina, ebenfalls Mama, Autorin und Kämpferin für die psychische Gesundheit von Müttern. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo Jana, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, es hat mich echt gefreut, dass wir uns dieses Themas mal annehmen, weil ich das immer schon so gestreift habe privat. Also man kennt so ein bisschen das Phänomen, aber so genau weiß man dann doch nichts drüber. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, als wir gesehen haben, dass du da ein Buch dazu schreibst und freue mich, dass wir heute drüber reden können.
Ja, ich mich auch. Genau, ja, du fragst.
Ja, über was sprechen wir denn? Parentifizierung ist ein furchtbar komplexes Wort, aber genau. Es steckt dahinter vom Phänomen, das ich gerade schon gesagt habe, ja eigentlich die meisten von uns kennen. Wenn nicht aus eigener Erfahrung, dann immerhin aus zweiter oder dritter Hand.
Genau, Parentifizierung ist ein wahnsinnig deutsches Wort irgendwie, schön lang und schön kompliziert. Dahinter steckt eigentlich was tatsächlich viele von uns schon erlebt haben und vielleicht als Eltern, vielleicht aber auch als Kinder selber, und zwar eine Rollenumkehr zwischen Eltern und Kind. Also dass man als Kind Verantwortung übernommen hat, den Haushalt geführt hat, die Familie versucht zusammenzuhalten, die Geschwister betreut, sich fürs Wohlbefinden der Eltern zuständig fühlt. Und das ist an sich, sind das irgendwie so Dinge, die sind ja auch irgendwie Familie, ne? Dass man sich so auch als Kind sich denkt, ich kümmere mich jetzt hier mal um meine kleine Schwester oder ich mache der Mama mal einen schönen Tee oder so. Das sind ja Dinge, die Kinder auch gerne machen. Aber bei dem, wo es, also Parentifizierung kann schnell auch eine Dynamik annehmen, die halt schädlich ist fürs Kind. Dass es durchaus auch das Kind überfordern kann, diese Verantwortung zu tragen, vor allem wenn es die immer trägt und wenn es dann auch einfach dauerhaft für den Haushalt zuständig ist, dauerhaft so eine Art Kummerkasten oder so ein Pfeiler für die Eltern sein muss und da einfach Aufgaben und eine Verantwortung trägt, die es nicht tragen sollte. Genau, das hängt immer so ein bisschen vom Alter ab, auch was kann man einem Kind zumuten quasi. Also ich habe ein paar Beispiele in meinem Buch ja drin. Also eine Sechsjährige, die zum Kiosk geht und für die Mutter Bier holt, das ist auf jeden Fall eine Dynamik, die gar nicht gesund ist und definitiv nicht kindgerecht. Auch ist die Frage, sollte man mit 12 Jahren schon alleine Arzttermine machen? Das ist ja eigentlich auch eine Dimension, wenn wir da uns mal zurücklehnen und drüber nachdenken, die nicht richtig scheint, ne? Und genau, also Parentifizierung, dass man so sein Kind einbindet und es auch mal was im Haushalt tut zum Beispiel oder einfach so, genau, fürsorglich sich verhält. Das ist ja was man eigentlich unterstützen würde, dass die Kinder selbstständig werden. Es kann aber auch ein Maß annehmen, das einfach gar nicht altersangemessen ist und Kinder überfordert und zum Teil sehr stark überfordert. Also Kinder, die dauerhaft in so einer Verantwortung leben, das bezeichnet man durchaus auch als emotionalen Missbrauch.
Genau. Das heißt, es gibt eben auch phasenweise oder mal ausnahmsweise, oder ich weiß gar nicht, wie man das richtig benennt. Also es muss nicht, es sollte sowieso nicht, aber um das als Parentifizierung wahrzunehmen, muss das nicht immer so sein in der Rollenverteilung, sondern es kann auch phasenweise so sein im Leben zwischen ja, Eltern und Kind in der Beziehung.
Genau, also es ist ja so, dass das passiert ja in der Regel, wenn Eltern an Belastungsgrenzen kommen. Also das sind, gibt ganz viele Situationen, in denen das einfach passieren kann, weil Eltern selber wahnsinnig unter Belastung stehen, an ihre Grenze kommen. Das sind Trennungssituationen, das sind aber auch Trauerfälle, weiß nicht, wenn die eigenen Eltern gestorben sind und man vielleicht, die vielleicht auch noch relativ jung waren. Wenn ein Elternteil körperlich erkrankt oder wenn auch ein Geschwisterteil sehr, sehr krank wird. Ne? Das sind ja alles Situationen, in denen die Eltern auch wahnsinnig gefordert sind und wahnsinnig viel Energie reinstecken. Und dann kann es natürlich sein, dass ein Kind, was vielleicht auch besonders sensibel ist, darauf reagiert, indem es halt anfängt, Aufgaben zu übernehmen und den Eltern den Rücken quasi versucht freizuhalten. Also genau, in dieser Belastungssituation versuchen Kinder halt, die Situation zu bewältigen. Ne? Sie lieben ihre Eltern, sie wollen ihre Eltern, dass es denen gut geht. Das ist ja auch ein Überlebensding. Ne? Wenn es den Eltern gut geht, dann komme ich ja auch gut hier durch diese Kindheit. Und diese Kombination aus, man liebt seine Eltern einfach und man ist natürlich auch von denen abhängig, führt halt bei Kindern, die vielleicht auch ein bisschen mehr Feingefühl mitbringen auf die Welt, schnell dazu, dass die dann anfangen, sehr angepasst zu sein, bloß keinen Stress machen, keine Probleme machen, dann lieber mal ganz viel im Haushalt. Und ich glaube, dass Eltern schnell in so eine Belastungssituation, da in diese Situation kommen, zu sagen, ah, das ist aber cool, dass das Kind das macht und es ist irgendwie schön und es hilft mir total. Aber es ist, kommt halt auch schnell in diese Situation, dass es Kind dann einfach auch zu viel übernimmt und Verantwortung für Dinge übernimmt, die überhaupt gar nicht in seinem Wirkkreis sein sollten. Genau, also es kann durchaus, ne, diese Belastungsgrenzen, ich glaube, das erlebt jeder mal, da kommt man schnell ran, aber man muss dann halt immer gucken, ist das altersangemessen und ist das vorübergehend und man sollte, glaube ich, auch dem Kind das offen einmal spiegeln, wenn man merkt, okay, du hast jetzt hier ganz viel Verantwortung übernommen, danke dafür. Und an der Stelle übernehme ich jetzt wieder die Verantwortung. Also das ist dann das, was Eltern machen sollten, ne? Dass sie das erkennen und dann aber auch wieder die Verantwortung irgendwann zurück übernehmen. Genau, im Idealfall.
Ich hatte da schon auch immer ein bisschen Angst oder Sorge, also als es mir psychisch nicht gut ging, dass das passiert. Also ohne, dass das jetzt so konkret in meinem Kopf war, aber so ein komisches Gefühl, weil ich sag mal so in den starken Überlastungssituationen meines Mama-Lebens, da habe ich mir gedacht, ich bräuchte jetzt eigentlich selbst eine Mama. Und also ne, genau das, aber hatte dann zum Glück andere Menschen, die mich aufgefangen haben, mein Mann, Freundinnen, dann auch professionelle Hilfe, dass ich eben nicht in diese komische Rollenverteilung reinrutsche. Aber ich sehe total, wie schnell das passieren kann wahrscheinlich, wenn man selber einfach selbst die Hilfe bräuchte, also sich selbst hilflos fühlt, wie ein Kind quasi. Und dann, ja, jetzt überlege ich mir, wäre ich jetzt zum Beispiel alleinerziehend gewesen in der Situation, wäre es mir wahrscheinlich viel, viel schneller passiert, weil eben kein Erwachsener da ist, der noch mit, also im Alltag, der damit einspringen kann.
Ist durchaus möglich, genau. Also gerade in Familien, wo ein Elternteil psychisch erkrankt ist, passiert das total schnell, dass Kinder in diese Rolle reinrutschen. Und selbst wenn dann ein gesunder Elternteil noch dabei ist, die sind ja auch oft sehr emotional gebunden dann, ne? Die, also man lebt ja mit seinem Partner dann auch mit und leidet ja auch in gewisser Weise ein bisschen mit, wenn da jemand psychisch erkrankt ist. Genau, aber das kann halt relativ schnell auch eher auf Kosten des Kindes gehen, ne? Und das, ich glaube, das sollte man in diesen Situationen, auch so schwer es ist, auch immer mitdenken. Und ein Stück weit gucken, wie verhält sich das Kind eigentlich in der Situation. Und was ich oft höre, ist, ja, ich glaube, die kommt gut klar, die ist ja ganz entspannt und die macht das alles gut mit und es ist ganz unauffällig und so. Und gerade das sind die Momente, wo ich sage, ja, aber wenn das Kind zu unauffällig ist, in so einer schwierigen Situation, die das Kind auch eigentlich ja völlig zerreißt, zum Beispiel Trennung, ne, oder die Mutti ist krank, das ist für Kinder naja eine große Belastung, ne? Die machen sich ja Sorgen, auch wenn sie das vielleicht manchmal nicht so formulieren können. Aber wenn das Kind dann zu ruhig und zu unauffällig ist, würde ich sagen, genauer hinzugucken. Weil genau das kann schon der Moment sein, wo es die Aufgaben übernimmt, dass die Eltern nicht stressen will, ne? Nicht zusätzlich Belastung sein will. Und das Kind sollte sein sollen.
Wir sagen da in der Arbeit dann immer auffällig, unauffällig. Das ist dann so das Codewort, dass wir da hingucken müssen. Was trägt genau das Kind gerade?
Ja, genau. Ja. Und Genau, also wie gesagt, ich finde, man sollte da ganz viel offen drüber reden. Deswegen finde ich es toll, dass wir dieses Gespräch hier heute haben, weil ich glaube, diese Dynamik setzt wahnsinnig schnell ein, und wenn man die im Blick hat, dann kann man halt gegensteuern als Elternteil. Ne? Und genau, ich habe das selber auch eine Situation. Das war eine kleine Situation, aber die fand ich wahnsinnig beeindruckend, und die ist selbst meinem Mann auch aufgefallen. Mit meinem Sohn, der war der so 2, und wir haben irgendwie an so einer wir haben so eine Insel, so eine kleine Kücheninsel, wo man so drum stehen kann, und da haben wir irgendwie Abendbrot vorbereitet, Gemüse geschnitten, und unser Kind steht dann da immer auf so einer Anhöhe und nascht schon mal die ersten Sachen weg. Und mein Mann und ich haben uns halt einfach über den Tag unterhalten, und dann kamen wir irgendwie auf Haushalt. Naja, und man kennt das ja, Haushalt ist oft ein Reibungsthema. Und dann, also wir haben uns nicht wahnsinnig krass gestritten, aber es war schon so, dass wir beide sehr angespannt waren, und dann so ein Ja, Nein, hm. Und dann ging es so hin und her, und unser Sohn hat eigentlich seine Tomaten vor sich hingefuttert, und dem ist ja dann immer alles egal, Hauptsache hat da was zu naschen. Und dann hat er aber plötzlich aufgehört zu naschen und hat uns beide so angeguckt und hat so mit dem Kopf hin und her gewiegt und hat dann irgendwie so, und hat dann irgendwie ein fröhliches Gesicht versucht zu machen, und wir haben beide so innegehalten und haben gedacht, boah, das ist jetzt krass. Er hat halt in dem Moment versucht, unsere Stimmung zu heben, ne? Und das hat er noch nie gemacht, und das hat er auch nie wieder gemacht. Aber in diesem Moment hat er wahrscheinlich, also ne, wir haben das beide gesehen, dass er plötzlich was ganz anderes macht und versucht, die Stimmung hier zu heben mit einfach nur irgendwie niedlich gucken und uns auch angucken und anlächeln, und das ja, das ist halt so eine Dynamik, die wahnsinnig schnell einsetzt, ne? Und da kann man sich als Eltern dann anlehnen, oder man kann sagen, okay, wir hören jetzt an der Stelle mal auf zu streiten und sprechen das später in Ruhe durch und lassen das Kind jetzt hier mal ganz normal einen Abend haben.
Genau. Ja, also ich hatte das schon ein bisschen krasser, auch als ich vorletztes Jahr 2 Wochen in der Klinik war und dann ich halt mit den Kindern FaceTimed irgendwie habe, und dann so, nee, geht's euch gut? Ja, mir geht's gut. Hauptsache dir geht's gut. Habe ich gesagt, nee, ist das, also ich habe das dann halt auch einfach, da sind meine Kinder alt genug, gesagt, ne, also ich vermisse euch und ihr dürft mich auch vermissen und euch darf's auch nicht gut gehen, nur weil ich, also, ne? Das ist mit Erwachsenen natürlich leichter zu besprechen, aber da war das der Vorteil halt, dass einfach meine Kinder alt genug sind, dass ich das auch einfach ganz klar angesprochen habe, ne? So hier, ich bin jetzt irgendwo und hier hilft man mir. Und deswegen dürft ihr euch trotzdem über die Schule ärgern, über den Streit mit Freunden, oder ihr dürft mal böse sein oder sauer sein oder wütend sein, weil ich das schon gemerkt habe, dass die da so angespannt waren und halt irgendwie immer den Fehler bei sich gesucht haben. Wir neigen ja dazu als Menschen. Das waren aber ja natürlich nicht sie, der Fehler. Ja?
Also das ist bei Kindern ja ein ganz, ganz häufiges Phänomen, ne? Diese Schuld bei sich zu suchen. Also Kinder denken ja auch, ich habe eine 4 in Mathe bekommen, deswegen ist Papa schlecht drauf. Also das ist ja eine Verknüpfung, die Kinder wahnsinnig schnell ziehen. Das ist für sie eine total logische Konsequenz. Und das hält auch noch relativ lange an. Und genauso ist es ja, wenn es den Eltern, wenn die sich streiten, wenn die krank werden, genau, das beziehen die halt wahnsinnig schnell auf sich. Und das führt natürlich dazu, dass sie sich dann ganz da anpassen und versuchen, quasi ihren Fehler, von dem sie denken, den sie gemacht haben, wieder wettzumachen. Ne? Und dann entsteht schnell diese Dynamik, ja.
Gibt es, es klang jetzt ein bisschen so, als wenn empathische, feinfühligere Kinder oder die auf der emotionalen Intelligenz ein bisschen ausgeprägter sind, dass die da besonders anfällig dafür sind? Habe ich das so richtig ausgeführt?
Also es gibt ja in diesem Bereich wahnsinnig wenig Forschung. Also es ist ja ein Begriff, der, vielleicht ist das auch den Forschenden zu sperrig, aber es gibt wenig Forschung einfach in dem Bereich. Man ganz viele Dynamiken, das sind so Theorien, und ein paar Sachen sind untersucht und viele aber auch nicht. Aber genau, in dem Gespräch, ich habe ja mit mehreren Psychiaterinnen und Psychotherapeutinnen auch gesprochen, und die eine sagte zu mir, dass sie schon das Gefühl hat, dass es manchmal auch einfach Kinder sind, die wirklich schon mit so einem Feingefühl auf die Welt kommen und da vielleicht auch einfach zugänglicher für sind. Aber unabhängig davon würde ich sagen, dass jedes Kind ja mit dieser bedingungslosen Liebe für seine Eltern auf die Welt kommt und will, dass es den Eltern gut geht und dass diese Familie funktioniert, in der es groß wird. Ne? Also jedes Kind würde das versuchen. Und dann kann man sich natürlich ausmalen, dass Kinder, die mit besonders viel Feingefühl dann zur Welt kommen, da besonders schnell in diese Situation schlüpfen. Also ich würde nicht sagen, dass das die einzigen sind, denen das passiert, aber denen passiert das natürlich besonders schnell. Das ist dann einfach eine Dynamik, in die die wahnsinnig gut einsteigen können.
Jetzt wäre es mir ganz wichtig, muss ich jetzt in Zukunft als Mama ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich krank bin und mir mein Kind einen Tee bringt?
Auf keinen Fall.
Das war jetzt natürlich überspitzt, aber wisst ihr, was ich meine? So, wenn jetzt mein Kind mir gegenüber mal, also eben empathisch ist und fein, merkt, dass es mir schlecht geht und fragt, Mama, was ist los? Was, muss ich jetzt gleich Angst haben? So, oh Gott, mein Kind wird parentifiziert? Oder
nein.
Zeigt das auch, wir sind gut in Beziehung, mein Kind ist empathisch, will Fürsorge auch zurückgeben, wo ordne ich das ein?
Genau, also das, wie gesagt, das kann ja jedem mal passieren. Das kann ja auch ein Trauerfall sein in der Familie, ne? Oder im Freundeskreis. Oder manchmal ist ja der Lebensverlauf auch einfach nicht so positiv und man hat tatsächlich jemanden, der sehr schwer krank ist in der Familie. Und auf keinen Fall sollte man sich da jetzt Sorgen machen, wenn das Kind eingebunden wird. Ich glaube, das ist auch immer gut, wenn man die Kinder bis zu einem bestimmten Punkt einbindet, weil sie sich ja dann auch als also sie das Gefühl haben, was zu machen zu können, was kontrollieren zu können in dieser Situation. Das ist ja für Kinder auch ein großes Bedürfnis, dass sie irgendwas zumindest in die Hand nehmen können. Ne? Aber genau, man muss halt dann immer gucken, überfordert das Kind. Und der eine Psychiater sagte zu mir, der hatte sich mit Familien beschäftigt, in denen ein Elternteil körperlich schwer erkrankt ist. Und der hat gesagt, das Wichtige ist gar nicht, man sollte die Kinder nicht davon fernhalten, dass es diese Erkrankung gibt. Man kann die auch einbinden, aber es sollte immer diese Tür offen sein, dass die Kinder sagen, heute möchte ich der Mama aber keinen Tee bringen, weil es mir irgendwie zu anstrengend ist. Ich will lieber Fußball spielen gehen. Also die müssen weiterhin diese Freiheit haben, Nein zu sagen und auch dieses Gefühl dafür haben, dass sie das dürfen. Ne? Also klar, sie dürfen eingebunden werden, aber es sollte für sie keine Pflicht sein oder sie sollten nicht das Gefühl haben, dass sie damit die Erkrankung der Mutter oder des Vaters irgendwie lindern können, sondern dass es einfach eine schöne Geste ist und dass es natürlich gut tut, aber sie sollten nicht das Gefühl haben, dass auf ihrer Schulter jetzt lastet, dass diese eine Person überhaupt zurechtkommt im Leben. Ne? Also das ist total wichtig. Und gerade wenn es so längerfristige Erkrankungen oder Belastungssituationen sind, hatte er dann noch empfohlen, dass es total gut ist, Inseln zu schaffen für diese Kinder. Also dass man dann halt sagt, hier, selbst wenn man es selber nicht leisten kann, dass man sagt, hier, Tante Jutta, die macht heute den ganzen Tag, geht die mit dir auf den Spielplatz und alles, was du möchtest und dass du einfach Kind sein kannst. Also dass man diese Wohlfühl- und Kindheitsinseln den Kindern in solchen Momenten absolut schafft. Genau. Und dann, so wie du das jetzt auch gesagt hast, Katharina, dass man so Gespräche auch führt mit den Kindern. Also selbst wenn die klein sind, kann man ja Kleinkindern auch was erklären, ne? Dann halt altersgerecht und sagen, mir geht's halt nicht gut, das und das ist passiert, aber es ist nicht deine Schuld, es ist auch nicht deine Aufgabe, mich zu lindern, die Ärzte kümmern sich um mich, Papa kümmert sich um mich oder wer auch immer, ne? Und ich komme schon wieder auf die Beine, aber wenn du magst, kannst du mir gerne ab und zu mal einen Tee bringen. Also ja, genau. Auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen haben, aber genau einfach immer den Blick dafür haben, wann wird es halt zu viel, ne? Und wann ist es vielleicht auch dem Alter nicht mehr angemessen.
Ich hatte da ein tiefer gehendes Gespräch mit meinem Sohn in einer Phase, in der mein Mann und ich recht viel gestritten haben. Da haben sich unsere Lebenswege gerade, die waren nicht so ganz kompatibel irgendwie oder haben sich unterschiedlich entwickelt und dann haben wir mehr gestritten hin und irgendwann hat dann eben auch mal mein Sohn so, ja, und warum streitet ihr und streitet ihr wegen mir und so weiter und soll ich irgendwas anders machen? Habe ich auch gemerkt, oh, Alarmglocken, so der nimmt da gerade was auf sich, was gar nicht zu ihm gehört. Und habe damals dann ihm sogar erzählt, dass wir, also dass unsere Streits sind, dass das mit unseren Themen zu tun haben, auch mit der Arbeit oder so. Und dass wir uns jemanden gesucht haben, der uns dabei hilft. Weil wir haben kurzzeitig dann nur Beratung in Anspruch genommen und gesagt, und wir gehen dahin und der hilft uns, damit eben wir dann besser kommunizieren können und weniger streiten und das ist nichts, worum du dich kümmern musst. Wir haben uns schon um Hilfe gekümmert. Das kam dann auch nicht mehr. Das war dann für ihn okay. So, okay, Mama und Papa nehmen da Hilfe in Anspruch und dann wird das war das für ihn erledigt. Ist losgestürmt. weg, die Last von ihm weg. Und das habe ich hinterher auch überlegt, ob das jetzt so, ja, ob ich jetzt zu viel gesagt habe oder nicht, aber ich dachte mir, er sollte vielleicht wissen, dass es nichts ist, worum er sich kümmern muss und dass wir uns drum kümmern.
Genau, total. Ich habe auch, hatte ja auch mit mehreren Leuten gesprochen, auch aus dem Bekanntenkreis zu diesem Thema. Und die eine Bekannte sagte zu mir auch, ihre Mama würde jetzt, wenn sie jetzt über die Kindheit sprechen, über ihre Kindheit, da würde ihre Mutter halt wahrscheinlich sagen, hier, du hast ja auch alles an dich genommen als Kind und du wolltest diese ganzen Aufgaben uns übernehmen. Und sie würde halt heute sagen, ja, aber es ist deine Verantwortung als Mutter gewesen, sie wieder zurück zu übernehmen. Ne? Und ich glaube, davor sollte man sich nicht scheuen. Ich glaube, es ist total menschlich, dass man das auch mal annimmt, wenn das Kind einem in irgendeiner Weise entgegenkommt und vielleicht auch mal in einer Woche, wo es einem richtig scheiße geht, was mitträgt, in welcher Form auch immer. Aber genau, man muss dieses Gespräch suchen und dann auch irgendwann sagen, hier, das war total lieb von dir. Und ab jetzt mache ich wieder die Stullen fürs Frühstück oder was auch immer. Ne? Das sind ja manchmal eher so sehr praktische Dinge, an denen sich das auch abzeichnet, genau. Und ja, was du gesagt hast, dass man sich auch einfach Hilfe holt als Eltern, wenn man in so eine Situation kommt, wo man merkt, die Grenzen sind erreicht. Ich glaube, das ist, ja, wäre meine Empfehlung für alle Lebenslagen. Es gibt ja ganz viele Sachen, auch für Alleinerziehende gibt es ja Haushaltshilfen. Ne? Gibt Vereine, die bei psychischen Erkrankungen oder bei körperlich erkrankten Eltern teilen, unterstützen und speziell für die Kinder da sind. Ne? Und ich glaube auch immer, es ist immer sinnvoll, auch andere Erwachsene aus der Familie einzubeziehen, die einfach so ein zusätzlicher Pfeiler sein können. Sei es die Tante oder vielleicht hat man irgendwie einen Sportverein, wo der Trainer oder die Trainerin sich wahnsinnig gut mit dem Kind auch versteht. Ne? Ja, das sind ja so Personen, an die sich Kinder dann auch ranhängen. Genau. Mhm. Und das ist total wichtig, ne? Dass man als Eltern dann auch, das ist ja kein Scheitern, sondern es ist ja einfach ein konstruktiver Umgang mit einer schwierigen Situation. Dann zu sagen, hier, wir holen uns Unterstützung von außen, in welcher Form auch immer. Das ist immer eine Entlastung auch fürs Kind, ja.
Was macht's denn mit einem Kind? Also ich habe letztens im Podcast Raus aus der Depression mit Harald Schmidt, der macht den ja, habe ich Betty Taube gehört, das Model, vielleicht kennt sie noch die ein oder andere von Germany's Next Topmodel von vor Urzeiten. Die hat jetzt auch ein Buch geschrieben und eben erzählt, wie ihre Mama, dass ihre Mama alkoholsüchtig war und dass sie war dieses klassische, dieses klassische Beispiel, sie musste Alkohol holen. Das war wohl in den 90ern auch noch möglich, dass ein 6-jähriges Kind oder ein 8-jähriges Kind Alkohol holt für die Eltern. Ne? Und die dann als erwachsene Frau und nachdem ihre eigene Beziehung gescheitert ist, dann in Therapie gegangen ist. Ne? Also, und da dachte ich, das ist natürlich ein richtiges Extrembeispiel, aber was, wenn du sagst, du hast auch mit einer Freundin gesprochen oder mit vielen Leuten, was macht denn das dann mit Menschen und mit Kindern und später auch im Erwachsenenleben, wenn sie viel zu früh so viel Verantwortung übernehmen mussten?
Also Betty Taube ist ein krasser Fall, auf jeden Fall, den habe ich auch gelesen, ne? Weil sie hat ja auch ganz viel körperliche Gewalt erfahren. Ne? Da kommen noch viel mehr Sachen noch dazu, als in Anführungsstrichen nur Parentifizierung. Aber was Parentifizierung mit Kindern macht, ist ja, dass sie ganz viel gucken, was brauchen andere und selten gucken, was brauche ich. Dabei ist ja eigentlich der Inbegriff von Kindheit, so Lust zu wandeln durch seine eigenen Bedürfnisse, ne? Und auch zu lernen, was mag ich, was macht mir Spaß, was gefällt mir. Und das sind Entwicklungsschritte, die Kinder in so parentifizierten Dynamiken ganz oft überspringen, weil sie eigentlich nur damit beschäftigt sind, zu gucken, wie geht's Mama, wie geht's Papa, komme ich mit den Geschwistern klar. Ne, die sind ganz viel außerhalb von sich und gucken wenig, was sind eigentlich ihre Bedürfnisse, was brauchen sie, um zurechtzukommen. Dann ist es ja auch so, desto älter die Kinder werden, das fängt ja schon mit 3 Jahren an, dass man sich abnabelt auch so nach und nach von den Eltern und das können diese Kinder ja gar nicht so richtig. Sie sind ja ganz viel damit beschäftigt, ganz nah an den Eltern dran zu bleiben, um die zu versorgen, zu stabilisieren, für sie da zu sein. Also auch das total schwierig. Dann, was man ja in der Kindheit und Jugend auch viel lernt, ist ja mit Gefühlen umzugehen. Und das fällt denen natürlich auch wahnsinnig schwer, weil die ja gar nicht bei ihren eigenen Gefühlen sind, sondern immer gucken, wie fühlen sich die anderen, was machen die anderen, was brauchen die. Ne? Also das sind so Entwicklungsschritte, die total wichtig sind und die ganz oft zu kurz kommen oder zum Teil völlig übersprungen werden. Und das sind dann Sachen, die ziehen sich tatsächlich durchs ganze Leben. Also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, das sind ganz oft so Arbeitstiere, nenne ich das immer so ein bisschen flapsig, also die wahnsinnig engagiert sind, ganz viel Verantwortung in ihren Berufen übernehmen, auch Leitungspositionen, zum Teil soziale, sehr soziale Berufe haben und sich da ganz doll reinknien, weil sie das Gefühl haben, alles allein wuppen zu müssen, aber auch, weil sie halt einfach gelernt haben, dieses Helfende, und damit groß geworden sind, dass sie halt eigentlich nur wertvoll sind, wenn sie helfen. Das ist ganz oft das, was dahinter steht. Also dieses Gefühl, ich bin eigentlich nur eine volle Person, wenn ich hier anderen hilfreich sein kann. Und das macht natürlich wahnsinnig viel mit den Menschen, ne? Also das funktioniert eine Weile lang gut, aber das hat mich selber überrascht. Ich habe dann diese Gespräche geführt, zum Teil, wie gesagt, mit Bekannten, wo ich auch gar nicht wusste, dass diese Geschichten existieren, und habe festgestellt, dass fast alle meiner Gesprächspartner waren in Psychotherapie. Also es kommt irgendwann der Punkt, da waren Sachen wie Burnout einfach dabei, aber auch so psychosomatische Sachen, Neurodermitis-Schub, der dann einfach kam, als die Last zu groß wurde. Die eine hat einen Bandscheibenvorfall und die sagt, also sie kann das richtig benennen und sagt, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass ich hier noch eine Aufgabe mehr zu den 20 Aufgaben, die ich irgendwie angenommen habe, übernommen habe und immer nicht Nein sagen kann. Genau, das sind ja dann auch als Erwachsene nicht zu wissen, was will ich eigentlich selber, sondern immer zu gucken, was wollen die anderen, wie geht's den anderen gut, das macht ja auch wahnsinnig viel, ne? Und das ist ja die beste Steilvorlage für alle möglichen psychischen Probleme, die sich darauf aufbauen können, wenn man immer ganz viel für andere tut und für sich selber wenig Fürsorge findet und zulässt auch, ne? Genau, also das, ja, hat ganz weitreichende Folgen, wenn man das als Kind, als jugendliche Person nicht bei sich auch sein durfte. Genau, sondern halt eine Elternrolle übernommen hat. Hm.
Haben die Personen, mit denen du gesprochen hast, überwiegend den Kontakt zu ihren Eltern als Erwachsene dann abgebrochen, oder?
Hm. Ja, spannende Frage. Es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ein paar, die sagen, die halten sich so ein bisschen zurück in dem Kontakt. Mhm. Die meisten sind aber in Kontakt mit ihren Eltern und haben da irgendwie, also manche haben mir das ja auch erzählt und haben gesagt, sie haben das eigentlich jetzt das erste Mal für sich so aufgearbeitet, dass es das Thema ist, ne? Und manche haben gesagt, ich habe das in der Psychotherapie durchgesprochen und irgendwie habe ich ein Verhältnis zu meinen Eltern gefunden, was für mich so okay ist, ne? Oder die Situation ist bei den Eltern ja gar nicht mehr so, dass die weiterhin so fordernd sind, sondern das ist jetzt halt irgendwie ein ganz normales Eltern-Kind-Verhältnis nur im Erwachsenenalter geworden. Ne? Das gibt's auch. Aber es gibt natürlich auch ein paar, die sagen, ich will diesen Kontakt eigentlich gar nicht mehr. Ich komme zu schnell wieder in diese Rolle, dass ich irgendwie was machen muss für meine Eltern oder das Gefühl habe, ich muss was machen und eigentlich will ich das nicht mehr. Also ich hatte auch zwei ältere Gesprächspartnerinnen, die sind so beide über 60 und die Eltern von denen waren so Kriegskinder, haben also ganz viel Traumatisierung erlebt und diese ganze Traumatisierung ist zum Teil halt bei diesen Frauen auch angekommen, ne? Also mit schwer depressiven und traumatisierten Eltern aufwachsen. Genau, das führt ja auch relativ schnell in so eine Parentifizierungsdynamik. Und beide haben wahnsinnig damit gehadert, als die Eltern dann pflegebedürftig wurden, weil sie spätestens in der Situation ja wieder in die Rolle kommen, die Verantwortung für was übernehmen zu müssen, sich um die Eltern kümmern zu müssen. Und genau, die eine hat die Pflege auch übernommen und hat sich da um beide Eltern gekümmert, die relativ zeitnah nacheinander sehr schwer krank geworden sind und hat gesagt, und direkt danach habe ich meine zweite Psychotherapie gemacht. Weil es einfach sie wieder zurückgeworfen hat in so eine Rolle, die sie eigentlich schon längst abgestreift hatte. Und die zweite hat zu mir gesagt, sie will diese Pflege auf keinen Fall übernehmen und hat sich darum gekümmert, dass die Mutter in ein Pflegeheim kommt, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht nochmal. Ne? Sie hat das auch mit Psychotherapie hinter sich gelassen und sie kann diese Rolle nicht nochmal übernehmen. Genau, also das kommt bei manchen dann tatsächlich so spät auch nochmal wieder. Mhm.
Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Blickpunkt, oder? Weil selbst für Erwachsene, ne, ist die Pflege eines Angehörigen schon eine wahnsinnig große Belastung, eine Riesenverantwortung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, was das für ein Kind, das da noch in der Entwicklung ist, manche Kompetenzen noch nicht erworben hat, einfach auch sensibler ist und Kind sein sollte, was das für so ein Kind bedeutet, dann kann man sich vielleicht schon vorstellen, dass das auf Dauer sehr ungesund ist.
Absolut, genau. Und auch dieses, ich glaube, Kinder haben auch, oder das weiß man so aus den Gesprächen auch, wenn man mit Kindern mal so spricht, die haben auch den Anspruch, ja dann den Elternteil quasi zu retten. Hm. Und die werden daran ja immer scheitern, weil sie werden ja nicht die Depression der Eltern beheben und sie werden auch nicht den Streit der Eltern beheben können. Ne? Das können sie nicht. Und trotzdem hätten sie den, also haben sie den Anspruch, das zu schaffen. Also sie scheitern halt einfach rigoros an diesen riesen Ansprüchen, die Kinder da an sich selber ja auch hegen und die ihnen keiner abnimmt, diese Verantwortung, die sie sich da zum Teil auch selber aufladen. Genau. Also es, ja. Das ist ein guter Vergleich, ne? Uns ist das, für uns Erwachsene ist das schon eine harte Vorstellung, sich um die Eltern irgendwann so doll kümmern zu müssen, vielleicht. Mhm. Ja, wie ist das für Kinder, ne?
Mhm. Ja, ganz genau. Ja. Was wäre denn für dich eine wichtige Botschaft an unsere HörerInnen noch?
Wir haben ja ganz viel darüber gesprochen, wenn man selber quasi Elternteil ist. Mhm. Ich glaube aber auch, dass so das Umfeld wahnsinnig viel hingucken kann.
Okay.
Also das ist mir im Buch auch aufgefallen oder in der Arbeit an der Recherche für dieses Buch. Da waren zweimal Geschichten, wo die Gesprächspartnerinnen dann gesagt haben, ja, und als ich dann so 17, 18 war, bin ich zu unserem Hausarzt und habe gesagt, was mache ich denn? Und haben sich da das erste Mal geöffnet. Und die Ärzte haben halt gesagt, ja, ich weiß ja, wie es bei dir zu Hause ist, also ich würde dir das und das raten. Und dann habe ich gedacht, ja, aber warum sagen die jetzt erst was? Also die haben das ja mitbekommen. Und Kinderärzte zum Beispiel kriegen ja auch viel mit. Oder wenn es um Scheidungen geht, dann sind da Anwälte involviert, ne? Und die wissen ja auch, dass es da Kinder gibt. Also es gibt so viele Berührungspunkte, wo ja externe Personen, die auch eine gewisse Autorität mitbringen, wie zum Beispiel Medizinerinnen und Mediziner oder Psychotherapeuten, ne? Auch da werden die Kinder ganz, ganz wenig angesprochen in Psychotherapie, obwohl die natürlich ja ein wichtiger Pfeiler im Leben eines Menschen sind, dass einfach Externe auch diese Situation mal ansprechen. Es geht ja gar nicht zu sagen, parentifizieren Sie Ihr Kind, sondern es geht ja darum zu sagen, Sie sind ja gerade in einer schwierigen Situation. Ne? Es kann wahnsinnig belastend sein und da entsteht halt einfach schnell eine Dynamik, die fürs Kind nicht gut ist. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Haben Sie Hilfe? Haben Sie Unterstützung von hier? Mhm. Wollen wir Ihr Kind mal dazu holen oder was auch immer? Dass quasi so Personen, die außerhalb der Familie sind und das aber mitbekommen können, Lehrkräfte zum Beispiel auch, dass die sich da einfach auch trauen, sich einzumischen. Das ist ja bei uns in der Gesellschaft sehr verpönt, ne? Das mag man als Eltern meistens auch nicht, dass sich jemand von außen einmischt. Aber ich glaube, diese Personen, die ja dafür da sind, sich einzumischen, weil das ihr Job ist, also Arzt, Anwalt, Lehrkräfte, was auch immer, die haben da absolut das Recht und ich finde fast auch die Pflicht, da hinzugucken und dann ruhig auch mal einen Impuls von außen zu geben. Und diesen Kindern halt irgendwie ein Pfeiler da zu sein, ne? Mhm. Und die Eltern darauf hinzuweisen, dass es halt auch einfach vielleicht fürs Kind gerade schwierig ist. Und ob das Kind, was macht das Kind eigentlich zu Hause alles, was hat es für Verantwortungsbereiche, das zu erfragen, ich finde, das wäre total legitim und absolut sinnvoll, dass wir das alle tun.
Das sagen wir, glaube ich, auch immer mal wieder, oder? So, dass wir alle ein bisschen die Verantwortung, vor allem die Personen in diesen Berufen, die Verantwortung für die Kinder mit übernehmen müssen oder und fürs gesunde Aufwachsen der nächsten Generationen auch mitverantwortlich sind. Ob das gesellschaftliche Gestaltung, Politik ist oder die Personen in den Berufen, dass sie gut hinschauen und sich trauen anzusprechen oder Elterngespräche zu führen. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Schlussbotschaft.
Genau. Sehr gern. Ja, ich hoffe, dass alle hinsehen, genau.
Ja, das hoffen wir auch. Auch alles klar. Jana, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Arbeit, für das wichtige Thema auch. Auch
sehr gern.
Ich glaube, es finden alle was drin, die entweder sagen, sie haben Sorge, dass das bei Ihnen zu Hause so läuft oder sich für das Thema interessieren, weil Sie selber Eltern sind oder weil Sie sagen, in meiner Kindheit, vielleicht mag ich da auch mal hinschauen. Und also das hast du, glaube ich, da beides mit drin, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, also ich schaue natürlich vor allem auf die Erwachsenen, die früher in dieser Situation gelebt haben. Also es sind hauptsächlich Erwachsene, mit denen ich gesprochen habe. Aber natürlich kann man daraus ganz viel ziehen für sich als Eltern selber, einfach auch das im Blick zu haben. Und man kann aber auch für sich als erwachsene Person ja Schritte gehen, um gewisse Muster und Dynamiken, die einfach von damals noch sind, heute loszulernen und vielleicht ein bisschen mehr Mama-Fürsorge zu betreiben. Perfekt. Oder halt Geld, Selbstfürsorge auch für die Väter.
Ja. Auf jeden Fall. Die wollen wir natürlich nicht ausschließen. Auch die könnten parentifiziert werden als Söhne. Nee, natürlich. Deswegen schaut's rein ins Buch, Das ewig hilfreiche Kind. Der Titel hat sofort mit mir, ist sofort mit mir in Resonanz gegangen. Und kenne ich doch irgendwoher. Wenn es euch auch so geht, schaut's gerne rein. Jana, kann man dir irgendwo noch Social Media mäßig folgen, wenn man mehr erfahren möchte? Eine Website, dein eigener Podcast.
Ich muss gestehen, so Social Media affin bin ich nicht. Also ich habe eine Internetseite, auf der man gerne gucken kann, aber genau, ansonsten macht der Verlag.
Ins Buch schauen. Alles klar, wunderbar.
Ganz dann, klassisch.
Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Genau, wir hören voneinander.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.